Lieber Jesus Christus, wir brauchen immer wieder deine Nähe, auch nach einem solchen Tag, dass wir zur Ruhe kommen bei all dem, was uns bewegt, was wir erlebt haben, wo wir getroffen sind und wo wir uns gefreut haben. In allem brauchen wir dich, damit du dich in uns deutlich erkennbar zeigen kannst. Jetzt auch in dieser Stunde durch dein Wort, Herr. Mach, dass durch deinen Heiligen Geist unser Herz ganz offen wird, damit wir dich richtig hören. Amen. Das Thema der Krisen, ich weiß nicht, ob Sie zu diesem Thema jetzt auch Stellung nehmen könnten. Man könnte ja ganz einfach sagen, wenn ich so herumsehe, dass wir alle viel erlebt haben und dass wir sicherlich über Krisen alle eine Menge erzählen könnten. Keiner von uns ist eigentlich verschont davon. Krisen bestimmen unser Leben. Und manchmal denken wir, ja, eigentlich trifft es nur mich. Aber wir sind erstaunt, dass eigentlich alle biblischen Gestalten, alle von Krisen geschüttelt waren. Und ich möchte heute Abend mit Ihnen einfach mal drei biblische Personen durchgehen, die krisenhafte Zustände erlebt haben. Und wir wollen uns auch ein Stück weit ansehen, wie sie darauf reagiert haben. Ich fange mit einer Stelle aus dem Alten Testament an, es soll um den Propheten Elia gehen. Darf ich Sie bitten, einfach mal 1. Könige 19 aufzuschlagen? Werde ich hinten richtig verstanden? Geht das gut? Ja, dann fühle ich mich sicher. Wir wollen das ein Stück weit in den Zusammenhang stellen. Viele von Ihnen kennen diese Stelle. Das Kapitel vorher ist das große Ereignis auf dem Karmel. Elia widersteht dem ganzen Volk, den Baalspriestern und zeigt dem gesamten Volk die Herrlichkeit Gottes. Und dann passiert nach kurzer Zeit Folgendes. Und Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen, bist du Elia, so bin ich Isabel. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du ihnen getan hast. Da fürchtete er sich sehr, machte sich auf und ging fort, sein Leben zu retten. Und als er nach Beersheba in Juda kam, ließ er seinen Diener dort, er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit, und als er hingekommen war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich unter den Ginsterstrauch schlafen. Bis dahin erstmal. Sehen Sie, da liegt ein Mann am Boden, am Ende seiner Kraft, seines Mutes, geflohen vor dem Auftrag, der ihm eigentlich gestellt ist. Geflüchtet, weit entfernt, auch von allen menschlichen Beziehungen, mitten in der Wüste, versteckt hinter einem Ginsterbusch. Resigniert liegt er da. Elia, einer der bedeutendsten Propheten des Alten Testamentes, will nicht mehr. Schlicht und einfach, er hat die Nase voll. Was Gott von ihm jetzt will, geht über seine Kräfte. Und er kann es nicht mehr tragen und er will es auch nicht mehr tragen. Und sehen Sie, da liegt eigentlich kein Schwächling. Da liegt auch nicht irgendwie ein Anfänger des Glaubens. Da liegt ein Mann, den Gott gerufen hat. Da liegt ein Mann, der noch einen Tag vorher in kühner Zuversicht auf dem Berge Karmel dem ganzen Volk und 450 Baalspriestern widerstand. Allein hat er dem ganzen Volk widerstanden und die Sache Gottes mit einem ungeheuren Mut vertreten. Welch eine Tatkraft, welch ein Glaubensmut, welch eine tiefe Glaubenszuversicht. Mit großer Entschlossenheit hatte er alle Entscheidungen gemeistert und es schien so, als wenn er furchtlos Tausenden von Menschen Widerstand leisten konnte. Und noch mehr, mit entscheidender Tatkraft hat er allen antigöttlichen Kräften widerstanden. Und jetzt? Jetzt liegt er da hilflos, kaputt, erschöpft, kraftlos, ohne Zuversicht und ohne Glaubenskraft. Schlicht und einfach drei Worte. Es ist genug. Ich kann, ich will nicht mehr. Oder wir würden sagen, es reicht. Verstehen wir den Gegensatz? Größer kann ja der Gegensatz in einem Leben eines gläubigen Menschen gar nicht sein. Wir meinen ja immer, wir wären die großen Glaubenshelden. Es müsste eigentlich eine Spur da sein und dann sehen wir im Leben eines der kühnsten Glaubensboten solch einen Gegensatz. Gestern in der Fülle der Glaubenskraft und heute total kaputt, am Boden geflohen, weit weg. Das Maß an Druck, an Bedrängnis, an Kampf und an Enttäuschung kann unendlich groß im Leben selbst eines so starken Mannes werden. Er fühlt sich überfordert, empfindet schmerzlich seine Grenzen. Und wir fragen uns, wie ist das eigentlich möglich, dass innerhalb einer so kurzen Zeit eine so gravierende Veränderung stattfindet? Das kann doch einem solch gestandenen Mann eigentlich nicht passieren. So reden wir vielleicht als distanzierte Beobachter und staunen darüber. Was ist denn eigentlich jetzt der Auslöser? Schlicht und einfach die Drohung einer Frau. Der Angriff der Königin Isabel auf sein Leben. Vordergründig würden wir sagen, wenn man das jetzt vergleicht, wie kann das Geschwätz einer solchen Frau einem solchen Mann etwas anhaben? Wenn wir das vergleichen, wir werten. Aber sehen Sie, es gibt Situationen im Leben, wie bei Elia dieser Tag auf dem Karmel, der mit einer so tiefen Anspannung gewesen ist, dass letzten Endes alle Kräfte verbraucht sind. Kennen wir solche Tage, wo alle Kräfte weg sind? Und dann bedarf es nur eines kleinen Funkens, ein Wort, eine kleine Episode. Es muss uns nur einer schräg kommen und schon explodieren wir. Hier ist es bei Elia die Drohung einer Frau. Und in Zeiten der Überlastung, der Überforderung, wo wir unsere Grenzen unwahrscheinlich schmerzlich erkennen, wo wir das auch nicht unbedingt mitteilen, wir sind ja so beherrscht, da kann durch eine Kleinigkeit das Fass überlaufen. Und bei Elia ist das jetzt diese Frau. Der Ursprung eigentlich einer seelischen Depression. Sehen Sie, das ist das Wesen einer seelischen Depression, die uns alle im Grunde genommen, je nachdem, was wir für Erfahrungen machen, alle ereilen kann. Da wird ein Gedanke zur Macht. Kennen Sie das? Ein Gedanke, immer wieder gedacht, wird zur Macht. Und bei Elia ist es jetzt diese Drohung. Sie wird mich töten. Und Gedanken in uns können zu einer ungeheuren Macht werden. Das innere Ausmaß an Spannung bewirkt die Macht der negativen, depressiven und resignierten Gedanken. Ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und dann ist etwas da, was uns eigentlich erstaunt. wenn man jahrelang so Erfahrung mit Gott gehabt hat, kein Gedanke an Gott mehr. Kein Gedanke an seine Berufung, an seinen Auftrag. Im Leben dieses Mannes scheint plötzlich alles wie weggeweht. Sehen Sie? Resignierende Erfahrungen können in uns eine ungeheure Macht gewinnen. Ich weiß nicht, kennen Sie diese Erfahrung der Überforderung, der Belastung, dass plötzlich im Leben in uns eine Enge entsteht, die wir kaum ertragen können. Und dann diese Gedanken, immer wieder diese negativen Gedanken, die bohren. Elia fehlte es nicht an Kraft. Elia fehlte es nicht an Kraft, körperlicher Kraft. Eine Tagesreise konnte er noch gehen. Er hatte ungeheure Kraft, nur hier weg. Wir ahnen gar nicht, wie selbst eine so tiefe Resignation noch körperliche Kräfte freisetzen kann. Aber nicht für die Sache, die er eigentlich tun sollte. Elia hat noch Kraft für einen Tag. Und mit dieser Kraft flieht er. Da ist keine Kraft mehr für sein Prophetenamt. Da ist nur noch ein Gedanke, der ihn beherrscht. Es ist genug. Mit schonungsloser Offenheit schildert uns die Bibel diesen Ausschnitt eines der bewährtesten Mitarbeiters im Reiche Gottes. Sehen Sie, Angriffe können uns unwahrscheinlich lähmen. Alltägliche Erfahrungen. Überforderungen zu Hause. Die Frauen mit ihren Kindern, die gesellschaftlich nicht beachtet werden, in der Weise, dass man ja meint, sie täten nichts. Sie sind am Ende ihrer Kraft, Tag für Tag, das einerlei. Haben wir Verständnis davor, solche Frauen wirklich an die Grenze kommen können? Wenn kein Mann da ist, der das versteht? Oder im Geschäft, dass wir mit einem Menschen nicht auskommen. Es gibt so viele Anlässe, die uns in eine Ecke hineintreiben können, und dann stecken wir mittendrin im Gedränge oder in der Bedrängnis oder in der Drangsal oder im Druck, ganz gleich, wie man das nennen will, dann wird das Leben unwahrscheinlich eng. Nicht außen, sondern innen. Das ist ja das Furchtbare, wenn es innen ganz eng wird. Und manchmal hören wir wahrscheinlich nicht richtig zu, wenn der eine sagt, ich kann nicht mehr schlafen. Ich werde mit all dem nicht fertig. Ich habe nicht mehr die Kraft, das alles hintereinander zu kriegen. Gedanken der Überforderung und Belastung nehmen uns gefangen und gewinnen die Macht über uns. Da sitzt ein 50-jähriger Mann vor mir, resigniert. Er schafft die Umstellung auf Informatik nicht. Jahrzehnte hat er die Jugend in seinem Beruf ausgebildet und jetzt merkt er, der Betrieb stellt um. Die Jungen erlernen das in einer ungeheuren Schnelle, er kommt nicht mehr mit und kriegt es nicht mehr unter die Füße. Depressiv, zusammengesunken, kaum fähig, Initiative zu ergreifen. Da sind christliche Mitarbeiter, die unter dem Druck ihres Terminkalenders stehen und die nach außen dann, weil sie so viel zu tun haben, den Eindruck geben, Christsein macht eigentlich gar keinen Spaß. Christsein macht keine Freude mehr. Ich habe so viel zu tun, dass ich nicht mehr weiß, wie ich aus dem allen herauskommen kann. Und so merken wir, dass selbst auch unter uns Christen das Klagen an diesen Dingen unendlich groß werden kann. Ein zweiter Mann. Darf ich Sie bitten, 2. Korinther aufzuschlagen? 2. Korinther, Kapitel 9. Entschuldigung, Kapitel 12. Ich lese übrigens immer nach der Züricher, bitte um Entschuldigung, ich hoffe, dass Sie das bei der Luther jetzt nicht durcheinander bringt. Ab Vers 7, 2. Korinther 12, ab Vers 7, hier geht es jetzt um Paulus. Und damit ich mich der überheblichen Überschwänglichkeit der Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich ins Gesicht schlage, damit ich nicht mich überhebe. Mit Bezug auf diesen habe ich den Herrn dreimal gebeten, dass er von mir ablassen möchte. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn die Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. So will ich mich nun am liebsten der Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Luther übersetzt, glaube ich, fahl. Mir gefällt dieser Begriff, weil er für uns heute besser verständlich ist, ein Dorn ins Fleisch. Die theologische Wissenschaft hat viel darüber nachgedacht, was denn das wohl für ein Dorn, was das für ein Pfahl im Leben des Paulus gewesen ist. Der Galaterbrief gibt uns ein bisschen Antwort, aber nur ein klein bisschen Antwort. Galater 4, Vers 14, ich lese es vor. Und ihr habt die Versuchung, die für euch in meinem Fleische lag, nicht mit Verachtung oder mit Abscheu erwidert, sondern wie einen Engel habt ihr mich aufgenommen, wie Christus Jesus. Das heißt, in der Person des Paulus muss es etwas gegeben haben an seinem Körper, das den Betrachter mit Abscheu hätte erregen können. Man hat viel darüber nachgedacht, was das gewesen ist. Die einen meinen, es sei eine nicht ansehnliche Hautkrankheit gewesen. Andere sprechen davon, dass er vielleicht Epilepsie gehabt hat. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wissen wir eins aus dem Leben des Paulus, dass es ganz schlimm für ihn gewesen sein muss. Dreimal hat er den Herrn gebeten, dass das weggeht. Zwei Gründe mögen ihn vielleicht tief erschüttert haben. Mit einer Krankheit fertig zu werden, besonders dann, wenn man mitten im Leben steht, im Dienst, im Auftrag, im Beruf, das ist zunächst einmal nicht einfach. Und das Zweite ist, wenn es dann noch so etwas ist, wie Paulus das hatte, dass es den anderen unmittelbar sichtbar werden konnte und dass es im persönlichen Umgang auch störend wirken konnte, das wirkt nochmal so schlimm. Paulus schreibt, das ist wie ein Dorn im Fleisch. Kennen Sie das? Ein Dorn, ein kleines Ding, aber es tut unwahrscheinlich weh. Etwas, was man täglich spürt. Etwas, was man nicht beiseite legen kann, mit dem man sich ständig und ständig, weil der Dorn ja steckt, den kann ich ja nie rausziehen. Er steckt. Er spürt den Schmerz ständig. Gut gemeinte Ratschläge, einfach nicht dran denken. Oder Versuch, normal weiterzuleben, sind wenig gute Ratschläge. Paulus sagt, dreimal habe ich den Herrn gebeten. Dreimal habe ich zu ihm geschrien. Das heißt, es muss ihn so unendlich belastet haben, dass er das im Alltag oft nicht ertragen konnte. Dreimal hat er vor Gott gelegen und geschrien, Herr, nimm das weg. Herr, mach mich gesund. Herr, tu ein Wunder. Und dieses Wunder geschieht nicht. Ich darf das mal jetzt so sagen, fassen Sie das jetzt bitte nicht als negative Kritik auf. Diese Stelle sollten Pfingstler und Charismatiker sehr aufmerksam lesen. Einer, der Wunder an anderen tat, erlebt das Wunder Gottes nicht. Gottes Souveränität ist nicht verfügbar. Auch nicht bei Wundern. Lassen Sie mich das einfach mal so persönlich sagen. Ich bin sicher, dass einige von Ihnen da ganz andere Dinge erzählen können. Als ich vor etwa 7 Jahren diese Innenohrerkrankung kriegte, bei der ich unwahrscheinlich starke Schwindelanfälle erlebte, habe ich das zum ersten Mal gespürt, was es heißt, an die Grenzen überhaupt zu kommen. Ich war bis dahin ein Mensch gewesen, der aus der vollen Kraft lebte. Wenn ich so zurückdenke, meine ich mich auch zu entsinnen, dass ich auch wenig Verständnis hatte für Menschen, die mit Krankheiten lebten. Und zum ersten Mal erlebte ich, dass ich an meine Grenzen kam. Der Schwindel trat immer dann auf, wenn ich es nicht wollte, und zwar in einer ungeheuren Intensität. Selbst am Anfang dieses Jahres noch, ich musste 2 Staatsexamen absagen, einmal bei dem ich selbst Prüfer und bei dem einen, wo ich Vorsitzender war, und in meinen Gedanken gingen die jungen Leute durch. Einige mussten ihre Prüfung 3 Wochen verschieben. Sie hatten sich intensiv auf dieses 2. Examen vorbereitet. Was das bedeutet, wenn man mitten im Dienst steht und seine Grenzen erkennt und anderen zum Problem wird. Vielleicht denken andere das gar nicht so, aber ich habe es über mich gedacht. Oder wenn ich an mein Kollegium denke, dass man jetzt wiederholt fehlen musste. Krankheiten, gesundheitliche Begrenzungen setzen einem ganz schön zu. Und der fromme Hinweis, der so gut gemeint ist und der auch so stehen bleiben soll, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, der muss in einer solchen Situation erst von A bis Y durchbuchstabiert werden. Das hat man nicht einfach so. Krankheit kann zu einer tiefen Krise des Lebens werden, wo das Lebensgleichgewicht ganz schön wankt. Und die Souveränität und die Selbstbeherrschung, das Selbstbewusstsein, kann mit einem Mal dahin sein. Es gab Zeiten, wo ich Angst hatte, auf die Straße zu gehen, weil ich wusste, es könnte jeden Augenblick losgehen. Ich erlebte es mitten im Unterricht, dass der Schwindel begann und man erlebte eine Unsicherheit, die ungeheuerlich war. Krankheiten können zu einer tiefen Krise des Selbstverständnisses werden. Und dann die 3. Person. Ich komme gleich nochmal auf alle zurück. Und zwar Matthäus 11. Ab Vers 1. Es geht um Johannes den Täufer. Und es begab sich, als Jesus seine Anweisung an seine Jünger beendet hat, ging er von da an weiter, in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Jesu hörte, ließ er ihm durch seine Jünger sagen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft gebracht: Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Da sitzt Johannes der Täufer, auch einer der profiliertesten Vertreter des Reiches Gottes, im Gefängnis und lässt Jesus fragen: Bist du denn der Retter, der da kommen soll? Da sitzt dieser unverwüstliche Verkündiger, der Prophet, mit dieser einzigartigen Aufgabe, gerade diesem Herrn den Weg zu weisen, im Gefängnis und denkt Stunde um Stunde, Tag um Tag. Kennen Sie das? Phasen des Grübelns. Nichts ist ja zermürbender, als wenn man anfängt zu grübeln über alle möglichen Dinge. Und er grübelt über sich, über Gott, über all das, was er verkündet hat, über seinen Auftrag, und am meisten grübelt er über Jesus. diese Grübelphasen können den stärksten Mann umwerfen. Sehen Sie, könnten sagen, wir sind nicht im Gefängnis. Aber ich weiß nicht, ich darf es mal jetzt ein bisschen übertragend auch darstellen. Sind wir uns eigentlich wirklich bewusst? Wir leben ja in der Hofacker Gemeinde noch in einer relativ schönen, heilen Welt. Aber sind wir uns bewusst eigentlich, in welchem Land wir leben? Von außen wird man immer noch sagen, es ist das Land der Reformation, aber das sind wir nicht mehr. Die Gotteslästerung in unserem Land nimmt in einem erschreckenden Maße zu. Im Osten, ich habe einen Freund, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt in der IDEA gelesen haben, diese Diskussion über die Verbindlichkeit des Religionsunterrichtes, gab es einen Bericht über den Religionsunterricht aus einem Gymnasium in Ost-Berlin. Ich war letzte Woche mit diesem Mitarbeiter, der da abgebildet ist, zusammen. Und wir haben über seine Schule in Berlin gesprochen. In Berlin ist es jetzt nicht so, wissen Sie, wenn ich meinen Religionsunterricht in meiner Schule plane, dann sind diese Stunden staatlich geregelt. Ich richte die einfach ein. Nicht? Und dann habe ich kirchliche und staatliche Lehrer zur Verfügung, die ich dann einsetze und dann läuft der Religionsunterricht normal. Schön, wunderbar, von der Stundentafel her geregelt. Bei ihm ist es so, in einem Gymnasium mit 750 Schülern gibt es keinen Religionsunterricht. Er hat von der Kirche den Auftrag, durch die Schule zu gehen und sich die Schüler zu sammeln, wer Religionsunterricht machen will. Und er sagt, es ist manchmal ein Spießrutenlaufen. Es ist nicht mehr, besonders im Osten, nicht mehr so, dass wir von Gleichgültigkeit sprechen können. Achten Sie mal auf unsere Landschaft. Wir sind ja erschüttert über die Gleichgültigkeit des Glaubens gegenüber. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass man nicht mehr dem Glauben gleichgültig gegenüber ist, sondern man wird aggressiv. Wir haben uns in der künftigen Zeit auf eine Zeit einzustellen, wo wir wirklich beweisen können, ob unser Glaube das aushält. Und mir wird wirklich bange um die jungen Leute. Tun wir wirklich in unseren Bibelkreisen, in unseren Hauskreisen, arbeiten wir so gründlich daran, dass vor allen Dingen unsere jungen Leute ein so festes Glaubensfundament bekommen, dass sie bereit sind, in einer solchen Umgebung wirklich ihren Glauben zu leben. Der geht durch die Schule, dann legt ihm ein Zehner die Arme auf die Schulter und sagt, Gott segne dich. Ein anderer geht an ihm vorbei und zischt Satan. Es ist ja erstaunlich, dass selbst Gregor Gysi heute sagt, was die Machthaber drüben versäumt haben, dass die keine christlichen Werte mehr zugelassen haben. Man ahnt plötzlich, was wir durch unseren Materialismus selbst bis uns hinein versäumt haben, an uns und an unseren Kindern. Konrad Lorenz, der wirklich kein Christ war, hat in einer bemerkenswerten Schrift über die 7 Todsünden der Menschheit schon vor 20 Jahren gewarnt, welche Werte wir eigentlich bereit sind, über den Haufen zu werfen. Und wir als Christen sind mit Schuld daran. Aber sind wir bereit, wie in einem Gefängnis sitzen, wie Johannes hier, wirklich auf den Gekreuzigten dennoch weiter zu gucken? 80% unserer Bevölkerung ist nicht mehr bereit, einen Glauben an Jesus zu akzeptieren. Man glaubt alles Mögliche. Und wir ahnen gar nicht, wenn Sie sich einfach mal damit beschäftigen, was an Glaubensstrukturen da ist, dann ist man erstaunt, wie hilflos und weit ab unser Volk eigentlich vom christlichen Glauben ist. Ich muss Ihnen sagen, mich beschäftigt das sehr. Und dann sehe ich diesen Johannes in seiner Situation da im Gefängnis, dass er die Fragen, die ihn quälen, der hatte ja ähnliche Fragen, bedrückend und belastend, ist Jesus denn wirklich das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt? Denken wir doch daran, in welche Situation unsere jungen Leute in den Klassen haben. wenn sie alleine stehen. Dass sie anfangen zu fragen, ist denn Jesus überhaupt noch? Wo ist er denn überhaupt? Und tun wir doch nicht so, als wenn wir in einer heilen Welt leben. Geirrt in dem, was ich ausrief? Habe ich mein Vertrauen eigentlich auf den Falschen gesetzt? Fragen Sie doch mal die Jungen, wenn sie da alleine sind. Warum hilft er nicht? Warum greift er nicht ein? Warum holt er mich nicht hier raus aus dem Gefängnis? Hier kann er mich doch gar nicht gebrauchen. Unter der Entwicklung dieser Ereignisse ist Johannes in die Krise des Zweifels gekommen. Sehen Sie, drei Männer, Elia, Paulus und Johannes, Säulen der Heilsgeschichte Gottes, Männer mit einem besonderen Auftrag Gottes. Man könnte sie in der Kirchengeschichte, wie man das ja auch getan hat, glorifizieren. Die Bibel tut das nicht. Sondern sie stellt diese Männer mit all ihren Begrenzungen dar. Man könnte das weiterführen. Mit all ihren Begrenzungen, Belastungen, mit ihren Bedrückungen und auch ihren Empfindungen vor Augen. Und wir wollen uns diese drei Männer jetzt nochmal ansehen. Dieser Glaube der Männer steht auf dem Prüfstand. Ist ihr Glaube wirklich entscheidend? Ist ihr Glaube wirklich entscheidend? Gestern hatte ich ein Gespräch, da sagte ein Mann in einem Gespräch, ich glaube, dass mein Glaube so gefestigt ist, dass ich das auch in einer schweren Situation, standhalten kann. Ich dachte, das hat Petrus auch gedacht. Und einige Stunden später hat er all das, was er geglaubt hat, über Bord geworfen, indem er dreimal Jesus verleugnet hat. Was ist denn unser Glaube? Ich habe mir seitdem, mir das klar geworden ist, ich glaube, aber ich weiß doch immer, dass ich gleichzeitig stammle, hilf meinem Unglauben. Sondern ich lebe doch nur von dem einen, dass ein anderer für mich glaubt. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dieser Glaube, dass Gott, dass Jesus uns so unendlich hält und trägt, das ist mein Glaube. Das ist mein Glaube, dass wie ich bin, Jesus angenehm bin. Ich kann's nicht fassen. Selbst mit den Phasen meines Unglaubens, ich bin Gott angenehm. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Aber in ihm bin ich erwählt. Und das macht ja deutlich, wenn der Hebräerbrief sehr deutlich sagt, wir haben in ihm einen hohen Priester, der doch mit unseren Schwachheiten Mitgefühl hat. Warum? Er hat das alles auf die gleiche Weise erlebt, viel stärker als wir. Er weiß doch, was mit mir, was mit uns, was mit Petrus und was mit Elia los ist. Wir brauchen doch gar nicht stolz auf unseren Glauben zu sein, sondern dass unser Glaube sich anfängt, an dem auszurichten, der für uns gebetet und geglaubt hat. Und so ist es ein Gott der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und das zeigt sich am stärksten bei Elia. Am tiefsten Punkt, und jetzt wird's wichtig, am tiefsten Punkt angelangt, will ja Elia sterben. Und dann ist ein Engel plötzlich da. Ich lese diese Stelle jetzt nicht, sondern erzähle sie ein bisschen. Und er sagt zu ihm, steh auf und iss. Und er findet geröstetes Brot und einen Krug Wasser. Gott tröstet und stärkt diesen Mann, der seinen Auftrag nicht wahrnimmt und ihm davonläuft. Oder denken wir an den Propheten Jona, der sich so furchtbar darüber aufgeregt hat, dass Gott eine Bußbewegung in Ninive gegeben hat. Der müsste sich doch eigentlich freuen. Der regt sich auf und dann lässt Gott ihm einen schönen Baum wachsen, damit er erstmal ruhig wird und einen schönen Schatten hat. Unverständlich. Mit welch seelsorgerlicher Liebe trägt Gott seine Boten? Oft fehlt uns gerade in solchen Situationen der Blick, dafür, weil wir ganz so auch Elia so mit uns selbst beschäftigt sind und in unser Selbstmitleid so verkrümmt sind, dass wir eigentlich für das Handeln Gottes keinen Blick mehr haben. Wir sind dann von einer merkwürdigen Ich-Haftigkeit in Stunden der Resignation und Niedergeschlagenheit und wir haben das Gefühl, als wäre Gott weit weg von uns. Und dann fangen wir an, mit Gott zu hadern. Ich muss Ihnen sagen, ich habe das heute Nachmittag noch mit meiner Frau durchgesprochen. Wir haben in der Familie mit unseren Kindern auch etwas erlebt, wo wir angefangen haben, wirklich mit Gott zu hadern. Das ist verrückt. Und dann zu lernen, mitten in einer solchen Resignation, auf die Wohltaten Gottes zu achten, so wie er Elia einfach ein Krug Wasser dahinstellt. Elia hatte nicht damit gerechnet. Ich bitte Sie, das ist eine geistliche Übung. Wenn Sie einmal ganz unten sind und Sie haben nicht den Gedanken oder Sie können den Gedanken nicht festhalten, dann schreien Sie sich auf: Ich will warten, was jetzt Gott Gutes tut. Und Sie werden erstaunt sein, wie Gott anfängt, mitten in ihrer tiefen Situation seine Wohltaten zu tun. Lernen wir den Blick dafür zu bekommen, mitten in den Krisen. Die Krise ist nicht dazu da, unser Leben zu zerstören. Gott will nicht unser Leben zerstören, sondern wir tun es er selbst. Eine Krise stört uns immer. Aber durch das Gedränge der Krise will uns ja Gott ganz neue Wege weisen und dass wir mittendrin eigentlich erkennen, wohin will er mich denn jetzt führen? Und so bemüht sich Gott um Elia, dass er wieder flott wird und dass er wieder hört. Und er macht das in einer ganz besonderen Weise hier in dem Kapitel, in dem er ihm zunächst einmal alle Naturgewalten vorführt. Und erst beim leisen Wehen eines Windes kommt Elia zur Ruhe und hört. Sehen Sie, das ist ein schönes Bild. Wir sind hektische und unruhige Leute. Was wir oft gerade in diesen Situationen brauchen,